Herzlich willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest.
Hoffnungsträger in unsicheren Zeiten. Es ist so, dass ich vor einiger Zeit mal dieses Buch gelesen habe, Generation Hoffnung anstatt von Generation Krise. Im Gegensatz eben zu den Krisen der Welt, Hoffnung. Was gibt Hoffnung? Eine ARD-Journalistin hat es geschrieben, säkulares Buch, und hat darin beschrieben, wie Menschen Hoffnung geben, wie Menschen ihr Hoffnung geben. Sie hat Menschen interviewt, Menschen getroffen, die sich einsetzen für verschiedene Dinge. Zum Beispiel für Menschen, die sagen, es gibt falsche Schönheitsideale und kämpfen dagegen an oder die kämpfen für ein gutes Bildungssystem oder für ein besseres Klima und so weiter. Und sie hat immer beschrieben, was das ihr Mut macht. Und ich habe das gelesen und dachte, ja, es ist wertvoll, dass es Menschen gibt, die genau das machen und es ist überhaupt nicht klein zu reden. Gleichzeitig hat mir immer eine Sache gefehlt. Diese Hoffnung bleibt so menschlich. Die Last der Hoffnung in dieser Welt bleibt auf diesen Menschen stehen, auf überhaupt den Menschen. Das Einzige, was in dieser Welt Hoffnung geben kann, laut ihr, sind Menschen, die etwas Gutes tun, die etwas bewegen wollen. Und irgendwie hat mir die Hoffnung gefehlt, die so über die Menschen hinausgeht. Eine Kraft, die größer ist, als es Menschen aufbringen können. Weil irgendwie sind die Krisen auch oft Menschen gemacht. Nicht alle, aber viele. Und der Mensch kann richtig zerstören. Das haben wir alle vor Augen. Aber eine Hoffnung, die muss eigentlich diese Macht haben, dagegen zu halten. Und deswegen ist die Frage für mich, ja, Generation Hoffnung. Ich hoffe, dass wir nicht nur eine Generation haben, die Hoffnung gibt, sondern dass wir alle Hoffnung geben, dass unsere Gemeinde Hoffnung gibt, dass wir, jeder von uns, ein Hoffnungsgeber sein kann, ein Hoffnungsträger. Und wir schauen heute auf Paulus, der in der Apostelgeschichte beschrieben wird, wie er wirklich zu einem Hoffnungsträger wurde. Und da war er Gefangener. Er wurde in Jerusalem festgenommen. Drei Herrscher, auch Könige, haben ihn schon für unschuldig erklärt, aber die jüdischen Führer wollten ihn loshaben. Und die haben eine Intrige ausgeheckt und gesagt, okay, wir bringen ihn einfach um. Wenn die Herrscher ihn nicht verurteilen, dann bringen wir ihn einfach um. Und Paulus hat nur einen Ausweg gesehen und gesagt, ich muss jetzt Gebrauch machen, dass ich ein Recht habe, nach Rom zu kommen, um dort vor ein Gericht gestellt zu bekommen. Er war römischer Bürger und konnte sagen, hallo, ich bin römischer Bürger, ich möchte in Rom vor ein Gericht gestellt werden. Und das hat er genutzt als Ausweg, um da rauszukommen aus dieser verzwickten Situation in Israel, in Jerusalem. Und er kam dann raus. Er wurde quasi als Gefangener auf ein Schiff geladen in Caesarea. Und dann ging die Reise weiter nach Sidon, Myra. Und dann strandeten das Schiff in Kreta. Kleiner Hafen. Und man muss sich das so vorstellen, diese Schiffe damals, die waren gar nicht so wie so Jollen, wie wir haben manchmal biblische Bilder ja vor Augen. Ja, so ein Schiff wie auf dem See Genezareth, 12 Jünger drauf und so ein kleines Ding. Nee. Das waren Riesenboote, Riesensegler mit über 200 Personen an Bord, so geht man davon aus. Und diese großen Segler, die sind dann von Hafen zu Hafen gefahren und waren extrem abhängig von dem Wetter. Heute kann man das ganze Jahr fahren. Damals war es so, dass sie Angst hatten, weil der Winter kommt. Die Herbstwinde, die Herbststürme kamen und man wusste nicht, fahre ich weiter überhaupt aus Kreta oder nicht. Und sie hatten ein Dilemma, der Kapitän hat gesagt, wir müssen weiterfahren. Wir müssen hier los, weil dieser Hafen, in dem wir sind, der ist zu klein. Wir können hier nicht überwintern für unsere große Crew, für das Schiff. Und dann entschließen sie sich weiterzufahren. Und Paulus hat ein Wort von Gott bekommen und hat gesagt, fahrt nicht weiter. Eure Ladung und ihr Menschen werdet leiden müssen. Es wird nicht gut ausgehen. Und trotzdem fährt der Kapitän los. Und da steigen wir ein in diese Szene und lesen mal gemeinsam. Ich lese mal den Text, wie es dann weitergeht. Als ein leichter Südwind aufkam, hielten die Seeleute ihr Vorhaben schon fast für geglückt. Sie lichteten den Anker und fuhren so dicht wie möglich an der Küste Kretas entlang. Aber schon bald brach von der Insel her ein schwerer Sturm auf, der gefürchtete Nordost. Das Schiff wurde von ihm mitgerissen, weil wir nicht gegen den Wind ankamen, gaben wir auf und ließen uns treiben. Eine Zeit lang befanden wir uns im Schutz einer kleinen Insel namens Kauda. Hier gelang es uns mit Mühe und Not, das Beiboot einzuholen. Die Seeleute zogen es an Bord, anschließend spannten sie Taue um den Rumpf, um das Schiff zu sichern. Weil sie fürchteten, in die große Syrte zu geraten, warfen sie noch den Treibanker aus, so ließen sie das Schiff treiben. Der Sturm setzte uns hart zu. Deshalb warfen die Seeleute am folgenden Tag einen Teil der Ladung über Bord. Am dritten Tag beförderten sie eigenhändig Teile der Schiffsausrüstung ins Meer. Tagelang zeigte sich weder Sonne noch Sterne. Der Sturm tobte unvermindert weiter. Am Ende verloren wir jede Hoffnung auf Rettung. Niemand wollte mehr etwas essen. Da trat Paulus in ihre Mitte und sagte: Ihr hättet besser auf mich gehört, Männer, und wärt nicht von Kreta losgefahren, dann wären uns solche Gefahren und alle Verluste erspart geblieben. Doch jetzt bitte ich euch, lasst den Mut nicht sinken. Keiner von euch wird umkommen, nur das Schiff wird verloren gehen. Denn letzte Nacht stand plötzlich ein Engel vor mir, ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene. Er sagte: Hab keine Angst, Paulus. Du musst noch vor den Kaiser treten. Deinetwegen schenkt Gott auch all denen das Leben, die mit dir auf dem Schiff sind. Fasst also Mut, Männer. Ich glaube Gott, dass alles genauso kommen wird, wie er mir gesagt hat. Wir müssen allerdings vor einer Insel stranden. Der Sturm ist ja immer auch ein Bild für uns, das wir aufnehmen und sagen, das sind auch die Stürme des Lebens. Die Stürme, in denen wir selbst verwoben sind, selbst drin sind, und so wie es da ist, man sitzt ja irgendwie auch in den Stürmen der Welt mit in einem Boot mit allen anderen Menschen. So viele Krisen und Dinge, die wir in unserem Leben sehen, und alle Menschen sitzen irgendwie drin. Auch genau in dieser Welt. Aber natürlich gibt es auch kleinere Krisen, wo wir vielleicht als Person, als Familie oder so drin stecken, im gleichen Boot. Es gilt aber zu handeln, und die Schiffsleute haben ja alles versucht. Und doch kommt irgendwann eine Situation auf, dass dann selbst der Captain wahrscheinlich am Bootsrand sitzt und sagt: Ich kann nichts mehr. Ich habe alles versucht. Und es breitet sich diese Hoffnungslosigkeit aus. Am Ende verloren wir jede Hoffnung auf Rettung, heißt es. Und da sind sie angekommen, bei der Situation, komplett ohnmächtig, komplett resigniert, komplett am Boden erschöpft. Und Paulus mittendrin in dieser Hoffnungslosigkeit. Daher wollen wir jetzt mal anschauen, wie wird Paulus zum Hoffnungsträger? Wer war eigentlich Paulus und wie konnte diese Hoffnung von unten her gegeben werden? Weil, ich weiß nicht, wie ihr an Paulus denkt. In der Regel haben wir alle doch den Paulus als Helden vor Augen. Ja, der Held, der für seinen Glauben gesteinigt wird, mehrfach, und dann noch aufsteht und sagt: Ich mache einfach weiter. Wer kennt's nicht? Wir denken an diesen Paulus, der ein Großer ist, einer, der vorne steht. Und hier haben wir aber einen Paulus, der ein Gefangener ist. Eigentlich ist er der Niemand auf dem Schiff. Wahrscheinlich ist Paulus jetzt nicht so ein klassischer Gefangener, der dann wirklich auch verkerkert wurde. Er hatte auch Freigang, wenn er auf Land war. Er war also auch auf dem Schiff durchaus jemand, der herumlaufen konnte und ein Teil auch dieser Mannschaft war. Und trotzdem war er der Gefangene. Und warum sollte ein Kapitän auf einen Gefangenen hören? Warum sollte er die Meinung eines Gefangenen überhaupt übernehmen? Und was ist schon ein Gefangener? Letzte Woche auf der Jugendfreizeit, es ist so, dass man als Leiter immer wieder die Aufgabe hat, Krisen zu managen. Ja, also gab es viele. Tatsächlich nur kleine natürlich. Ja. Also wenn mal bei einem Spiel eine Gruppe völlig resigniert ist und sagt: Wir geben auf, wir haben keinen Bock mehr, alles ist Mist, die Leute haben was gegen uns oder irgendwie sowas. Ja. Dann kam bei uns jetzt nicht vor. Nee. Dann kommt da die Situation, ja, da ist man dann als Mitarbeiter dann immer dann dran, okay, komm, noch einmal motivieren, noch einmal den Mut schaffen und irgendwie nochmal versuchen ranzugehen. Und dann ist man als Mitarbeiter motiviert und so: Kommt noch einmal, noch eine Runde, ihr schafft das, legt los. Und alle Teilnehmer: Laber nicht, vorbei. Du bist ja nur Mitarbeiter, das ist dein Job, dass du uns motivierst, aber eigentlich weißt du ganz genau, es ist vorbei. Bei Paulus war es ja genauso. der Kapitän, der hatte keine Stimme mehr, ja. Und alle haben gesagt, selbst der bringt uns nichts mehr. Der hängt in der Ecke vielleicht und ist genauso am Boden wie wir. Und dann steht da dieser Paulus auf, der nicht der Mitarbeiter ist, der Kapitän, der nicht vorne steht, der Leiter ist, sondern der Gefangene ist, der ganz unten ist. Und er steht auf und gibt Hoffnung von unten. Und ich habe so gedacht, wer nichts zu melden hat, kann durch seine Meldung Hoffnung geben. Das ist bei Paulus passiert. Bei Paulus ist genau das passiert, dass er es durfte, weil er vielleicht sogar der Niemand war auf dem Schiff. Manchmal ist es ja wirklich so in Teams, wenn man in der Arbeit ist oder so, man merkt so manchmal, entweder ist der Leiter, der die Verantwortung trägt, so übermannt von der Verantwortung und ist auch selbst dann ratlos in der Situation, sieht keinen Ausweg mehr. Oder auch, ja, wie es bei der Freizeit war, manchmal ist es wirklich so, da hat man einfach als Leiter gar keine Auswirkungen mehr. Man kann nichts mehr bewegen, weil man vielleicht gerade der Leiter ist. Und dann braucht es jemand von unten. Dann braucht es jemand, der im Team ist. Jemanden, der überhaupt nichts zu sagen hat. Jemand, der eigentlich sonst unauffällig ist, der sagt, ich gebe euch Mut. Ich gebe was rein in die Gruppe und sie kann neu Mut schöpfen. Genau dieser Mut von unten sehen wir hier, dass Paulus auftritt. Und ich glaube, das ist auch für uns eine Motivation zu sagen, jeder von uns hat diese Möglichkeit. Wir brauchen nicht irgendeine Position haben, für eine Hoffnung zu geben. Wir sind die Hoffnung. Wir dürfen die Hoffnung geben von ganz unten, von da, wo wir sind in unserem Leben. Egal in welcher Situation, in der Familie, bei der Arbeit, im Freundeskreis. Hoffnung geben darf jeder, kann jeder. Und dann kommen wir zu der Frage, wie wurde Paulus eigentlich zum Hoffnungsträger? Auch hier habe ich gedacht, ja, wir kennen doch diesen Paulus. Der kann predigen. Der hat immer Mut bewiesen. Der ist derjenige, der immer aufsteht und sagt, wir gehen voran. Ich hab keine Angst. Ich gehe zurück nach Jerusalem und ich weiß ganz genau, ich werde gefangen genommen, aber ich gehe zurück. Er hat keine Angst gehabt. Hier auf diesem Schiff, in dieser Situation, gehe ich davon aus, dass Paulus aber genauso sprachlos war wie alle anderen. Dass Paulus genauso keine Lösung hatte für diesen Sturm in seinem Leben. Alle waren völlig sprachlos, ohnmächtig. Und Paulus auch. Weil Paulus tritt nicht auf, weil er selber die Idee bringt und sagt, ich weiß den Weg. Ich weiß die Lösung. Paulus tritt auf erst an der Stelle, nachdem Gott ihn angesprochen hat. Davor macht er gar nichts. Er hat keine Worte für das, was hier los ist. Er sitzt auf dem Schiff, in dem Boot, mitten im Sturm, gefangen. Und dann lesen wir, letzte Nacht stand plötzlich ein Engel vor mir, sagt Paulus. Also er erklärt, ich habe hier eine Lösung. Gott kam zu mir. Ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene. Er sagte, hab keine Angst, Paulus, du musst noch vor den Kaiser treten. Deinetwegen schenkt Gott auch all denen das Leben, die mit mir auf dem Schiff sind. Und wir wissen dann noch von den anderen Sätzen, ja, Paulus, das ist ja das Coole in der Geschichte eigentlich. Zum einen gibt es auf einmal Hoffnung und zum anderen aber gibt es diesen perfekten Lösungsweg, den Masterplan raus aus der Krise. Paulus schreibt dann, okay, ihr habt zwar gerade Angst, ihr habt die Krise, fast Mut, aber ihr werdet davon kommen. Auch wenn das Schiff jetzt untergeht, werdet ihr da trotzdem alle davon kommen. Ich habe so gedacht, ja, wenn ich im Leben doch so oft diesen Zettel bekommen würde mit dem Lösungsweg, ja, selbst wenn da draufsteht, okay, das geht noch kaputt und das geht noch kaputt, aber dann am Schluss wird's gut. Wenn ich diesen Zettel hätte, dann wird's einfach werden. Dann hätte ich auch wieder Mut. Dann würde ich sagen, okay, damit kann ich mich vielleicht arrangieren. Ich komme im Leben davon. Es gibt Hoffnung. Wie oft ist es doch so, dass wir diesen Zettel nicht haben? In der Regel haben wir nicht. Ein Theologe, Rudolf Pesch, der legt diese Stelle so auf und ich schließe mich ihm an. Paulus hatte nicht auf einmal Mut geschöpft, als er den Lösungsweg bekommen hat. Paulus hat in dem Moment Mut geschöpft, in dem Gott gesagt hat, hab keine Angst. Eigentlich hätte Paulus diesen Lösungsweg gar nicht gebraucht, um Mut zu schöpfen. Eigentlich reicht der Satz, hab keine Angst aus, um völlig entspannt zu werden und sagen, ich weiß jetzt, Gott ist da. Ich weiß, Gott ist bei mir. Und da spüren wir raus, Paulus hatte so eine tiefe Beziehung zu diesem Jesus. Er sagt, ich gehöre ihm, ich diene ihm. Ich stehe in völliger Abhängigkeit zu diesem Gott. Und das führt dazu, dass es reicht, wenn Gott mir sagt, hab keine Angst, dass ich aufhöre, jede Angst zu haben. Dass ich Hoffnung habe. Dass ich den Ausweg gar nicht brauche. Ich glaube, dass alles so kommen wird, sagt Paulus. Er hat diesen tiefen Glauben an diesen Gott, der den Plan hat, aber vielmehr, der alles in der Hand hat. Und ich habe ja dieses Bild mitgebracht. Da sieht man ein Schiff drauf offensichtlich. Wir haben das irgendwann mal in der Kinderstunde gemalt oder bei einem Kindertag und ich habe es zerrissen. Also nicht mutwillig, sondern es ging irgendwie kaputt und ich habe es nochmal ein bisschen präpariert. Man sieht hier schwarz. Hab keine Angst, ist ein Ausruf, den wir aus dem Glauben haben und wir wissen das. Und trotzdem kann man immer wieder schwarz sehen. Ja? Wenn etwas reißt, sieht man schwarz. Und wir sehen schwarz und sagen, malen schwarz. Und auch vielleicht in unserem Umfeld ist es so, dass es immer wieder die Situation gibt, dass Menschen sagen, es ist doch hoffnungslos. Wir malen schwarz, alles ist düster. Wie soll es eigentlich weitergehen? Und wir brauchen in unserem Leben die Situation, dass wenn etwas zu Bruch geht, wenn wir in der Krise sind, dass Gott in unser Leben hineintritt, so wie bei Paulus. Und dass er uns dieses Schwarze wegnimmt und dass wir Hoffnungsträger werden können. Dass wir in der Krise was anderes sehen können. Und ich habe jetzt dieses Wort Hoffnungsträger bewusst nochmal erwähnt und nehme das mit auf, weil ich glaube, es wirkt ja erstmal so, ja, ich muss jetzt Hoffnungsträger sein. Ich will es umdrehen. Du bist Träger von Hoffnung. Hoffnungsträger. Du trägst Hoffnung in dir. Weil Paulus schafft keine Hoffnung aus sich selbst heraus. Er bekommt die Hoffnung von Gott gestellt. Er schafft nicht die Hoffnung, sondern er gibt die Hoffnung Gottes einfach weiter. Und das ist das, wie Gottes Prinzip ist. Es ist nicht unsere Hoffnung, es ist nicht meine Hoffnung, die ich aus eigener Kraft schaffen muss und sage, ich bin doch der Optimist schlechthin, ich bin Christ, ich bin der beste Optimist. Ja? Nein, wir müssen nicht diesen Optimismus aus uns selbst herausquetschen und sagen, eigentlich sehe ich auch genauso die Krise und bin völlig am Ende. Und jetzt muss ich doch irgendwo was Gutes finden und Licht finden in der Finsternis. Ja? So, nein, du trägst Hoffnung, weil Gott sie dir gibt und weil er sagt, du brauchst keine Angst haben. Du brauchst wirklich keine Angst haben. Das ist die Hoffnungsträgerschaft, die wir haben können. Ich habe auf der Freizeit dann ein Experiment gemacht. Ich habe eine Mitarbeiterin genommen, also nicht genommen, ich habe sie gebeten, dass sie sich an einen Deckenbalken hängt. Das war ein altes Gebäude mit Deckenbalken und sie hat sie dran gehangen. Und ich habe sie hängen lassen. Während ich gepredigt habe, habe ich beschrieben, ja, man versucht manchmal im Leben genau so sich festzuhalten, sich über Wasser zu halten und selber durchzukommen mit eigener Kraft. Und man versucht durchzuhalten in allen Krisen und es ist schwer und es zieht ja nach unten. Und man versucht es mit den Muskeln, die man hat. Und so, als ich geredet habe, ist sie irgendwann natürlich runtergeplumpst, weil sie nicht so oft ins Fitnessstudio geht. Aber selbst der Durchtrainierteste würde bei der Länge meiner Predigt nicht durchhalten. Ich habe dann aber ein Seil genommen oder ein dickes Band und habe das über den Balken gebunden und gesagt, setz dich rein. Wie so eine Schaukel habe ich das dann eben um den Balken genommen und dann hat sie sich reingesetzt und ich habe gesagt, genau dieses Seil ist Gott. Dieses Seil trägt dich. Du musst dich nicht selbst festhalten. Du musst nicht selbst aus eigener Kraft dich über Wasser halten, dich hochhalten, dich irgendwie aus eigener Kraft da erzwingen, dass du jetzt Hoffnung hast und Mut bringst. Nein. Lass dich fallen in diese Hoffnung, die Gott gibt. Lass dich hinein in diesen Gott, der sagt, du brauchst keine Angst haben. Und ich glaube, dieser Satz, der gilt nicht nur, wenn ein Engel auftritt in unserem Leben. Dieser Satz wird so oft gebraucht im Neuen Testament, wir haben das alle vor Ohren. Der gilt immer. Hab keine Angst, es gibt einen großen Gott. Und dann will ich uns noch mit hineinnehmen in die Frage, was sagt Paulus eigentlich? Wie wird er wirklich zu jemandem, der auch Hoffnung weitergeben kann, trotz Verluste? Und da merke ich auch, dass wir ja, dass ich selber vielleicht auch manchmal so optimismusmüde bin. Heute Morgen habe ich wieder die Nachrichten durchgescrollt und dann denkt man schon manchmal so, pff, das ist wild. Man wird irgendwie optimismusmüde. Dieses, es geht immer nur schön bergauf, ist irgendwie manchmal dahin. Und manchmal ist man ja versucht, wenn wir Menschen erzählen, was gerade in ihrem Leben an Krise ist, an Sturm, wenn da was tobt, dann ist man manchmal versucht, so diese billigen Antworten zu geben. Zu sagen, es wird schon wieder, alles wird gut. Man meint es wirklich auch gut und manchmal kriegt man auch solche Sätze gesagt und die sind überhaupt nicht böse. In der Regel sind es einfach nur der Versuch, auch meine Sprachlosigkeit auszudrücken und sagen, irgendwie, ich will doch was sagen und dann sagt man es. Aber wahrscheinlich kennen wir es aus dem eigenen Leben. Meistens sind das nicht die Sätze, die einem wirklich weiterhelfen. Meistens ist die Anteilnahme noch größer, wenn man sagt, ich sag vielleicht gar nichts. Ich sag einfach nur, ich bin für dich da. Und diese billigen Antworten, die helfen uns nicht weiter. Und ich finde es so gut, dass Paulus keine billigen Antworten gibt in dieser Situation. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Paulus hat ja in dem Text, er drückt den Seeleuten so richtig eins rein. Der sagt so nochmal, ich hab's euch doch gesagt. Wir werden hier untergehen. Ich hab's euch doch prophezeit. Was ist bei euch eigentlich los? Ist doch nicht überraschend, oder? Ich hab's doch gesagt. Er drückt sie ihn so richtig rein, könnte man denken, ja. Tatsächlich ist es nicht reindrücken. Es ist vielmehr ein Aussagen. Schaut mal, mein Gott hat vorhergesagt, er hat die Zukunft vorhergesagt und es ist so eingetroffen, wie er gesagt hat. Paulus demonstriert damit und sagt, mein Gott, dem kann man vertrauen, weil wenn der was sagt, dann gilt es auch. Wenn der sagt, so wird es werden, dann könnt ihr euch darauf verlassen, dass es so wird. Das ist meine Vorrede. Das ist meine, der Einstieg seiner Rede war genauso. Ich drück's euch rein. Nein, nein. Er sagt nur, meinem Gott könnt ihr vertrauen. Auf meinen Gott ist Verlass. Das gilt. Und er konfrontiert dann die Leute mit der Realität. Er sagt, es ist so, dieses Schiff wird zerbrechen. Es wird auseinanderfallen, wir werden stranden, dieses Schiff wird komplett im Wasser aufgehen. Aber keiner wird sterben. Und ich finde, genau das ist so wichtig zu hören. Er nimmt die Realität nicht weg, drückt sie nicht weg, negiert sie nicht, sagt nicht, das wird nicht passieren. Oder nein, er sagt, die Realität ist, da wird es Verluste geben. Da werden Dinge zurückbleiben. Die ganze Ladung ist weg, die ganze Steuergeräte sind weg. Das ist die für manche die Existenz des Lebens gewesen. Wegen der Ladung waren sie unterwegs. Alles weg. Das ist die Realität. Der Verlust ist riesig. Der Verlust ist groß. Und trotzdem aber gibt es Hoffnung. Und er sagt, ich glaube meinem Gott, dass er trotz dem Verlust Leben schenkt und es weitergeht und auch mit euch weitergeht. Und ich glaube, dass der Verlust bei den Menschen, oder dass Paulus nicht nur meint, ihr werdet einfach nur überleben, sondern ihr werdet auch leben. Ihr werdet weiterleben. Ihr werdet leben in einem Sinne von gutes Leben. Wie auch immer das aussieht, ob das vielleicht auch abgespeckter war oder anders. Aber es gibt eine Hoffnung. Und diese Hoffnung, die trägt Paulus weiter. Ich glaube, ich habe andere Bücher noch über Hoffnung gelesen, nicht nur das hier, weil theologisch nicht so viel drin war. In anderen Büchern über Hoffnung gibt es immer eine Kernsache, die immer drin steht. Und zwar, worauf fußt unsere Hoffnung im Glauben? Immer wird die Auferstehung genannt. Weil die Auferstehung das Ding ist, was uns zeigt, zu was Gott fähig ist. Die Auferstehung ist genau die Machtdemonstration Gottes, dass da etwas geht, was unmöglich ist. Und das ist der Grund. Und wisst ihr, Paulus, der hatte in seinem Leben ein wahnsinniges Erlebnis mit diesem Jesus, weil Jesus ihm begegnet ist. Der Auferstandene ist ihm persönlich begegnet. Und das erzählt er dreimal in der Apostelgeschichte. Das heißt, für ihn war das der entscheidende, verändernde Lebensprozess, diese Begegnung. Und darauf fußt sein ganzes Leben, sein Glauben auf diese Auferstehung. Und ich glaube, ich habe das auch in den letzten Wochen immer wieder gedacht, was ist eigentlich diese Kraft meiner Hoffnung? Es ist am Schluss die Auferstehung. Für mich ist es das, was Jesus hier macht, was er kann, was er zeigt, das überwindet alles. Das kann die Welt überwinden, weil er so mächtig ist. Und ich glaube, das müssen wir mitnehmen. Und deswegen kann Paulus sagen, ich vertraue diesem Gott. Ich vertraue ihm, dass er einen Weg hat, auch wenn es große Verluste gibt. Und dann ist es so, dass wir nicht nur Träger von Hoffnung sind und Hoffnung in uns tragen, sondern dass wir auch Menschenträger werden können. Menschenträger ist ja genau das Ding, dass wir für Menschen da sind. Ich habe mal den Satz geschrieben, weil Jesus unser Halt im Sturm ist, können wir der Halt für andere sein. Weil ich hier sehe, und ich glaube, es ist so passiert, Paulus steht auf in diesem Sturm, auf diesem Schiff und sagt, ich stehe hier und ich glaube meinem Gott und ich sage euch eins, wir werden durchkommen. Es gibt Hoffnung, es gibt Licht am Ende. Und ich kann mir so vorstellen, die Leute sagen so, interessant. Ich glaube zwar nicht an den Gott von ihm, aber irgendwie ist er so überzeugt, der wirkt so standhaft, der hat so einen Halt in seinem Glauben. Ich glaube, ich kann mich da anlehnen. Ich glaube, ich vertraue dem mal, diesem Paulus. Weil es scheint irgendwie, da scheint was dran zu sein. Und so wurde Paulus zum Menschenträger. Er hat die Menschen mitgetragen. Er hat sie durchgetragen durch den Verlust. Und ich glaube, wir dürfen diesen Halt geben. Und manchmal ist ja genau die Frage, was sage ich eigentlich? Menschen, die in der Krise sind. Manchmal ist genau vielleicht das gar nicht das Entscheidende. Entscheidend ist, dass wir wissen, wir sind getragen, wir sind gehalten von diesem Jesus in allem Zerbruch. Er ist mein Halt. Und weil er mein Halt ist, strahlt das ab. Und andere Menschen können sagen, Wahnsinn, dass der in dieser Situation so Haltung hat, so hoffnungsvoll ist, so standhaft ist, da lehne ich mich an. Das übernehme ich. Das ist auch meine Hoffnung. Auch wenn ich vielleicht noch nicht an diesen Gott, an diesen Jesus glaube. Und ich glaube, genau so macht uns Gott zu Hoffnungsträgern in unserem Umfeld, in der nächsten Zeit, in den nächsten Wochen, dass wir diesen Halt haben dürfen. Lasst uns ein Musikstück hören und vielleicht drüber nachdenken, wo können wir Hoffnung hineintragen, wo können wir auch Hoffnungsträger werden und Menschen auch tragen.